Den heutigen Predigttext finden wir in Genesis 39 und ich darf daraus die Verse 1 bis 6 lesen. Josef aber war nach Ägypten hinabgeführt worden und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwache, ein Ägypter, hatte ihn aus der Hand der Ismaeliter erworben, die ihn dorthin gebracht hatten. Und der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da fand Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen. Und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und über alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Da überließ er alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich um gar nichts mehr, als um das Brot, das er aß. Josef aber war von schöner Gestalt und gutem Aussehen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Herr, und nun bitten wir dich, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde hier in Hannover und alle, die uns jetzt von anderen Orten aus begleiten bei unserem Studium des Wortes Gottes, heute kommen wir nun endlich nach Ägypten. Also dorthin, wohin Josef als Sklave verschleppt wurde. Und damit betreten wir nun jenen, ja, man kann sagen, jenen geheimnisvollen Raum, jenen Teil der Josefs Geschichte, der in der Literatur und auch in der Kunst besonderen Nachhall gefunden hat. Der offensichtlich auf die Leser zu allen Zeiten eine besondere Faszination ausgeübt hat. Georg Friedrich Händel lässt sein Oratorium Josef und seine Brüder hier in Ägypten beginnen. Und auch in diesem monumentalen Roman von Thomas Mann, Josef und seine Brüder, erhält diese Zeit in Ägypten ein starkes Gewicht. Dieser Sprachkünstler hat etwas geahnt vom Reichtum dieser Texte, dass hier Urfragen unseres Menschseins verhandelt werden. Und daraus wurde dann Thomas Manns vierteiliger Roman, sein Opus Magnum, wie viele Literaturwissenschaftler sagen, also sein großes Werk, an dem der Schriftsteller insgesamt 17 Jahre lang gearbeitet hat, wie ein episches Gemälde von über 1300 Seiten, dessen letzter Band 1943 erschien. Thomas Mann sah in der Josefsgeschichte letztlich einen mythologischen Stoff, den er weiterzuentwickeln versuchte. Er war gepackt von der Frage, wie die Verbindung von Göttlichem und Menschlichem zu denken sei. Ganz vereinfacht gesagt, seine These, Gott zeige sich im Glauben der Menschen und sei nur durch deren Glauben hindurch zugänglich. Aber so wie sich das menschliche Denken über Gott im Laufe der Geschichte entwickle und verändere, so verändere und verwandle und entwickle sich auch Gott. Also Thomas Mann vertritt keine platte Projektionstheorie, wie etwa Feuerbach, also Gott sei nur die Projektion menschlicher Wünsche. Das nicht, nein, nein, da sei schon etwas Göttliches. Aber zugleich sei Gott zum Beispiel durch Abraham erst hervorgedacht worden, wie Thomas Mann schreibt. Also er habe Gottes Eigenschaften erkannt und denkend verwirklicht, Zitat. Was ich damit zeigen will. Thomas Mann tilgt mit diesem Ansatz, was etwa die Reformatoren als den Grund christlicher Gewissheit in der Bibel wiederfanden. Nämlich, dass Gott selbst außerhalb unserer selbst existiert. Dass Gott unabhängig ist von allem menschlichen Denken. Dass Gott von außen auf uns zukommt und dass Gott eben nicht in unserer Seele gefunden wird. Abraham oder dann auch Jakob oder Josef hat Gott eben gerade nicht in einem innerseelischen Vorgang gefunden und dann denkend verwirklicht, wie man sagt, sondern Abraham wurde von außen angesprochen. Von einem Gott, den er eben nicht denken konnte, den er nicht selber denken konnte. Einem Gott, der ihm bis dahin völlig fremd war. Einem Gott, der ihm als Person entgegentritt und der seinen Gehorsam beansprucht. Gott zeigt sich real, faktisch in der Geschichte. Und er gibt uns Nachgeborenen, die wir einige tausend Jahre später leben, eben Anteil an seiner Geschichte durch eine faktenbasierte schriftliche Offenbarung. Und darum sind die Texte der Genesis kein mythologischer Stoff menschlicher Religion, sondern sie konfrontieren uns mit einem lebendigen, realen Gott, der zugleich unendlich und persönlich ist und der in der Geschichte handelt, außerhalb unserer selbst, extra nos, wie es die Reformatoren formuliert haben. Und das ist es, was Thomas Mann im Unterschied etwa zu Georg Friedrich Händel nicht akzeptieren wollte, dass diese Texte beanspruchen, reale Geschichte zu vermitteln. Mit anderen Worten, den Josef hat es wirklich gegeben, den Potiphar hat es wirklich gegeben. Das Handeln Gottes in diesen Tagen hat es wirklich gegeben, es hat wirklich stattgefunden. Diese Ereignisse sind wirklich passiert. Was für uns heute noch eine große Bedeutung hat, dass eben dieser Gott wirklich lebt und handelt. Und darum ist die Archäologie für den Bibelleser eine so wichtige Hilfswissenschaft, also die Suche nach alten, greifbaren Zeugen und Spuren dieser alten Geschichte. Der Professor für Archäologie John Currit hat es so formuliert: Wir leben in einer Zeit, in der Geschichte typischerweise als unwichtig, bedeutungslos, mit wenig Nutzen für das moderne Leben angesehen wird. Das verbreitete Denken, so schreibt Currit, könnte man als ahistorisch bezeichnen, also unhistorisch, weil viele lehren, dass Geschichte nicht in der Lage sei, Wahrheit und die Realität wiederzuspiegeln. Dementsprechend glauben viele Menschen, man könne Geschichte einfach neu schreiben, um sie den eigenen Zielen und Programmen anzupassen. Die Archäologie ist ein Schwert im Kampf gegen diesen Ahistorismus. Sie zeigt die Erdverbundenheit der Heiligen Schrift und auf welche Weise die Geschichten der Bibel in der Zeit, an bestimmten Orten und in der Geschichte verortet sind. Und Geschichte ist eine Säule des christlichen Denkens. Gott ist der Gott der Geschichte. Er erschuf Geschichte und er lässt die Zeit in der Geschichte vom Anfang der Schöpfung bis zur Vollendung ablaufen. Zitat Ende. Und darum handeln eben die Vorgänge um Josef nicht in einem vorgeschichtlichen Irgendwo, sondern wir können sie mit Hilfe der Geschichtswissenschaft recht gut einordnen. Josefs Zeit in Ägypten gehört in das sogenannte Mittlere Reich. Den Begriff können Sie sich merken. Das Mittlere Reich im Rahmen der Chronologie Ägyptens umfasst diese Epoche von der 11. bis zur 13. Dynastie. Man sagt etwa von 2055 bis 1650 vor Christus. Das ist 11. bis 13. Dynastie, Mittleres Reich. Und die Kombination der Indizien, die wir haben, deutet darauf hin, dass Jakob, also Josefs Vater, möglicherweise um das Jahr 1876 vor Christus nach Ägypten kam. Und das heißt, dass die hier geschilderten Ereignisse dem noch vorausgehen müssen. Also es muss noch vor 1876 vor Christus geschehen sein. Und nun ist es hochinteressant. Archäologische Zeugnisse aus jener Epoche bieten also ganz interessante Parallelen zu unserem Text. Ich gebe Ihnen nur zwei Beispiele. In den nächsten Kapiteln werden wir ja von einer großen Hungersnot erfahren. Eine Hungersnot, die dadurch ausgelöst wurde, dass der Fluss Nil in diesen Tagen keine ausreichende Wasserversorgung leisten würde. Und genau das sehen wir in der Archäologie bestätigt. Also Ägyptens wirtschaftliche Abhängigkeit vom Getreideanbau und damit von der jeweiligen Nilschwemme. Die Archäologin Catherine Bard schreibt in ihrer Introduction of the Archaeology of Ancient Egypt, also eine Einführung in die Archäologie des alten Ägyptens, 2015 veröffentlicht, und da schreibt sie Folgendes. Ich zitiere: Jetzt muss ich die richtige Seite kurz finden. Zu weit geblättert. Also, sie schreibt Folgendes, Catherine Bard. Während der Zeit der Pharaonen waren die Ägypter im Grunde auf die jährliche Nilschwemme angewiesen, um ihre Felder zu bewässern. Wenn die Überflutung zu niedrig war, konnte weniger Land bebaut werden, was zu Nahrungsmittelengpässen und möglichen Hungersnöten führen könnte. Wenn die Überflutung zu hoch war, konnten Dörfer zerstört und Tempel überflutet werden. Aber mit normalen Überflutungen war das Potenzial für den Getreideanbau in dieser Umgebung enorm und dies schuf die wirtschaftliche Basis des Pharaonenstaates. Genau diesen Zusammenhang sehen wir auch in den nächsten Kapiteln der Josefsgeschichte. Ägyptens wirtschaftliche Abhängigkeit vom Getreideanbau und damit von der jeweiligen Nilschwemme. Und nun zu unserem Kapitel. In unserem Kapitel lesen wir, dass Josef als Sklave in Ägypten lebt. Dazu passt ein Papyrus-Dokument aus jener Zeit, das William C. Hayes veröffentlicht hat. Dieses Papyrusdokument ist in hieratischer Schrift erhalten, also eine Kursivschrift, die bis Mitte des ersten Jahrtausends vor Christus in Ägypten verwendet wurde, das weiß man. Und dieses Papyrusdokument enthält eine Liste von Sklaven und Informationen über ägyptische Gefängnisse. Aber für uns ist die Sklavenliste hier wichtig. Diese Liste stammt aus der 12. bis 13. Dynastie, also jener Zeit des Mittleren Reiches. Und bei den Sklavennamen hat man etwa 30 Namen, die als nicht ägyptisch identifiziert werden können. Davon einige Namen, die an alttestamentliche Namen erinnern. Also es gab offensichtlich ausländische Sklaven dort in Ägypten in jener Zeit. Und dieser Papyrus, der liefert nun den Hinweis, dass in dieser Zeit des Mittleren Reiches, den Begriff kennen Sie jetzt, dass dort reiche Beamte Sklaven besitzen konnten. Und Potiphar muss so ein reicher Beamter gewesen sein. Also natürlich, die Sklaverei in Ägypten ist nicht vergleichbar mit der Sklaverei, gegen die dann William Wilberforce im 19. Jahrhundert gekämpft hat. Die Sklaverei in Ägypten war sehr viel kultivierter und trotzdem waren es eben doch Menschen, die im Besitz ihrer Käufer arbeiteten. So, interessant, noch im Alten Reich, also dass diesem Mittleren Reich voranging, hat es in Ägypten, wie wir aus den Zeugnissen wissen, keine Sklaverei gegeben. Also die Pyramiden, die großen Pyramiden wurden wahrscheinlich durch Bauern erbaut, die dadurch ihren Frondienst ableisteten, aber nicht durch Sklaven. Sklaven gab es in Ägypten erst ab dem Mittleren Reich. Und die Archäologie erhält eben diesen kulturgeschichtlichen Kontext und bestätigt eindrücklich die historische Stimmigkeit unserer Josefsberichte auch. Das heißt, wenn wir jetzt in unseren Text einsteigen, und deswegen habe ich Ihnen diese Details einfach zugemutet, dann kommen wir nicht in ein Märchenland, sondern wir treten ein in einen realen historischen Raum. Und das ist auch für uns persönlich von größter Bedeutung. Ich lese noch einmal die Verse 1 bis 5. Und Josef wurde hinab nach Ägypten geführt und Potiphar, ein ägyptischer Mann, des Pharao Kämmerer und Oberst der Leibwache, kaufte ihn von den Ismaelitern, die ihn hinabgebracht hatten, nämlich aus Sichem. Und der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Und er war in seines Herrn des Ägypters Hause. Und sein Herr sah, dass der Herr, also Gott, mit ihm war. Denn alles, was er tat, das ließ der Herr in seiner Hand glücken, sodass er Gnade fand vor seinem Herrn und sein Diener wurde. Der setzte ihn über sein Haus und alles, was er hatte, tat er unter seine Hände. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und alle seine Güter gesetzt habe, segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und es war lauter Segen und des Herrn in allem, was er hatte, zu Hause und auf dem Felde. Darum ließ er alles unter Josefs Händen, was er hatte, und kümmerte sich, da er ihn hatte, um nichts außer um das, was er aß und trank. Und Josef war schön an Gestalt und hübsch von Angesicht. Was für eine Wendung! Erinnern wir uns nochmal an den Schluss des 37. Kapitels, wo wir von Josef erfahren hatten. Da lautete der letzte Satz, aber die Midianiter verkauften ihn in Ägypten an Potiphar, des Pharao Kämmerer und Obersten der Leibwache. Da sah es ganz dunkel aus. Und dann schwenkt das nächste Kapitel, Kapitel 38, den Blick, die Kamera gewissermaßen auf Josefs Bruder Juda. Juda, das war der, der die Versklavung Josefs initiiert hatte. Und Juda war dann selber von der heidnischen Lebensweise aufgesogen worden, bis in die persönlichsten Bereiche hinein, was wir letzten Sonntag gesehen haben. Und wenn Sie nicht dabei waren, können Sie es nochmal nachhören über unsere Homepage. Und währenddessen wird Josef verkauft an heidnische Händler, ist unterwegs in ein unbekanntes Land, eine ungewisse Zukunft und eine fremde Kultur. Völlig unerfahren mit seinen 17 Jahren. Noch kurz vorher war er von zu Hause aufgebrochen, um die Brüder zu suchen und war davon ausgegangen, morgen bin ich wieder zu Hause oder heute Abend oder wie auch immer. Und dann wurde er verkauft. Und jetzt dieser Kulturschock, den das für ihn bedeutet haben musste in Ägypten. Ja? In Ägypten herrscht eine starke kulturelle Dynamik in jener Zeit, was sich an der reichhaltigen Literatur auch zeigt, die wir aus dieser Epoche des Mittleren Reiches inzwischen kennen. Es gab eine Schriftsprache mit rund 900 Hieroglyphen. Müssen Sie sich vorstellen. Das musste er alles lernen. Und später wurde diese Hieroglyphenschrift noch durch eine einfachere kursive Schrift ergänzt, die man im Alltag benutzte. Es gab reichhaltige literarische Dokumente, Gedichte, Geschichtsberichte, Genealogien, Untersuchungen, Biografien. Und es gab dort in Ägypten eine polytheistische Religionswelt, in die er plötzlich hineinkam. Über 1500 Götternamen sind aufgezeichnet, unter denen zum Beispiel Amun, der Schöpfergott, oder Ra, der Sonnengott, recht bekannt wurden. Sogar der Pharao ließ sich ja dann als Gott verehren. Und dagegen hatte ja Josef den einen wahren Gott kennengelernt, den Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs. Wie wird er sich nun zu dieser religiösen Vielfalt plötzlich verhalten und in diesem Kontext positionieren? Und dann stößt uns Vers 2 auch sofort darauf, wie hier die geistlichen und die geistigen Welten aufeinanderprallen. Ja, er war dort nach Ägypten verkauft, sagt Vers 1, und dann heißt es in Vers 2, und der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, ihm alles glückte, und er war in seines Herrn des Ägypters Haus. Und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war. Da prallen die Welten aufeinander, und erstaunlicherweise läuft es erstmal richtig gut für Josef. Viel besser, als man nach den letzten Ereignissen hätte erwarten können. Der mitfühlende Leser atmet also erstmal durch. Und ja, hier drängt sich nun ein erster Berührungspunkt auf zwischen Josefs Situation und der unseren, sofern wir Christen sind, die Jesus wirklich nachfolgen. Auch wir müssen uns zurechtfinden in einer Welt, die sowohl kulturell als auch religiös einen Gegenentwurf zum biblischen Glauben darstellt. Das ist für die Christen nicht neu, können Sie bei Paulus genauso nachlesen. Ein Gegenentwurf. Neulich hatten wir eine sehr schöne Begegnung, meine Frau und ich, mit ehrenwerten intellektuellen Zeitgenossen, die sich zum Teil vorbildlich für ihre Mitmenschen einsetzen, echtes Mitgefühl zeigen, aber für die es kaum vorstellbar war, dass uns die Bibel die Wahrheit sagen könnte über Gott und den Menschen. Das war überhaupt nicht vorstellbar. Diesen Gedanken hatten diese wirklich angenehmen Zeitgenossen offensichtlich noch nie ernsthaft erwogen. Obwohl sie sehr sozial eingestellt sind und sehr verantwortungsbewusste Leute sind, niemals ernsthaft erwogen. Und insofern ist es irreführend, wenn bei uns vom christlichen Abendland geredet wird. Vom christlichen Abendland sind nur noch Restbestände übrig geblieben. Wir finden zum Beispiel Spuren davon in unserem Grundgesetz, in der Präambel, in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Wir finden Spuren vom christlichen Abendland in Artikel 6, in dem, was dort über die Familie gesagt wird, den Vorrang der Familie gegenüber dem Staat. Und mit Familie meint das Grundgesetz eindeutig Familie, so wie sie in der Bibel verstanden ist, Vater, Mutter, Kind. Und wir finden dort auch den Schutz der christlichen Feiertage. In Niedersachsen hatten wir jetzt sogar den Reformationstag als Feiertag. Aber wenn wir uns die Lehrpläne in den Schulen anschauen, von der Grundschule an, dann ist das christliche Verständnis etwa von Familie und Sexualität. Das christliche Familienverständnis ist nicht nur verdampft, sondern es wird massiv bekämpft und angegriffen. Und die christliche Position dagegen wird von den ideologischen Stichwortgebern unserer Tage und von den staatlich geförderten NGOs nicht nur belächelt, sondern die christliche Position wird geradezu kriminalisiert. Wenn wir das klassische christliche Verständnis etwa zu Fragen wie Abtreibung oder Ehe für alle vertreten, dann ist das in den Augen vieler Zeitgeistwächter nicht nur altmodisch, sondern für viele sogar unmenschlich. Die christliche Position und sogar der Rat der sogenannten evangelischen Landeskirchen fordert ja lautstark, das Abtreibungsrecht noch weiter aufzuweichen und teilweise sogar aus dem Strafrecht herauszunehmen. Und deswegen sind die auch gegen den Marsch für das Leben. Dafür gibt es, Sie haben das gesehen gestern, in Deutschland wieder Aufmärsche. Gestern durften tausende Israel-Gegner mitten in der Hauptstadt gegen Israel schreien. Pfeifen, trillern, Rauchbomben zünden mitten in Deutschland. Und in Essen haben die Behörden eine radikal-islamische Demonstration zugelassen, bei der die schwarze Shahada-Fahne geschwenkt wurde, die Fahne des Dschihad, der Taliban und der IS, des Islamischen Staates, dieser Terrorgruppe. Und nochmal zum Stichwort Abtreibung, auch in Ägypten war das Töten von Säuglingen in bestimmten Epochen nicht nur erlaubt, sondern sogar geboten. Etwa wenn es um den Nachwuchs der Israeliten ging, zur Zeit Moses. Und deswegen lobt ja der Hebräerbrief ausdrücklich die Eltern des Mose, dass sie damals nicht mitgemacht haben. Wenn es in Hebräer 11, Vers 23 heißt, durch den Glauben der Eltern wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate verborgen von seinen Eltern und sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot. Sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot, dass Abtreibung bzw. Tötung nach der Geburt forderte. Bei uns kann sogar vor der Geburt getötet werden. Und ich sage das hier alles, weil es eben trotz aller historischen Unterschiede, die man immer im Blick haben muss, weil es eine Parallele gibt zwischen uns und Josef. Auch er fand sich plötzlich in einer Welt wieder, deren Weltanschauung und Kultur eben nicht von der Wahrheit des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs geprägt war, sondern vom krassen Gegenteil. Und jetzt werden wir sehen, welche Herausforderung das für ihn bedeutete und für uns. Und daraus ist der Titel dieser Predigt entstanden. Josef wurde von seiner Umwelt verwöhnt, verführt und verdammt. Und das ist das Motto über dieser Predigt. Verwöhnt, verführt, verdammt. Und wir gucken uns das jetzt eins nach dem anderen. Erstens wird Josef von dieser fremden Welt verwöhnt. Es könnte gar nicht besser laufen. Nochmal die Verse 2-6. Und der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Und er war in seines Herrn des Ägypters Hause. Und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war. Denn alles, was er tat, das ließ der Herr in seine Hand glücken, sodass er Gnade fand vor seinem Herrn und sein Diener wurde. Der setzte ihn über sein Haus. Und alles, was er hatte, tat er unter seine Hände. Und von der Zeit an, der er ihn über sein Haus und über alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr des Ägypters Haus um Josefs Willen. Und es war lauter Segen des Herrn in allem, was er hatte, zu Hause und auf dem Felde. Die großen Fähigkeiten Josefs werden schnell entdeckt. Außerdem war er, wie wir am Ende von Vers 6 lesen, noch eine angenehme äußere Erscheinung offensichtlich. Und so kommt er in einen gehobenen Haushalt, Kämmerer des Pharao, Oberster der Leibwache. Möglicherweise war das der Kommandant der königlichen Leibwache. Er war ein Oberster, kann man übersetzen, der Scharfrichter, vielleicht verantwortlich auch für die Hinrichtung. Sein Name war eher wie ein Titel, der von Gott Ra auf die Erde gestellte. Das bedeutet eigentlich dieser Name Potiphar, der von Gott Ra auf die Erde gestellte. Ein großartiger Arbeitsplatz, wenn man in der Nähe eines Scharfrichters sich aufhalten kann. Also Josef muss wenigstens keine Sklavenarbeit auf dem Feld verrichten. Er darf sich um die internen Angelegenheiten kümmern, Verwaltung, Organisation. Interessant, in Vers 4, Josef beginnt zunächst als Diener und steigt schon bald auf zum Aufseher, so eine Art Hausmanager, der auch für die Vermögensverwaltung zuständig war. Und wieder belegt der archäologische Befund, wie akkurat dieser Text informiert. Kenneth Kitchen, der große Orientalist, hat darauf hingewiesen, es gibt diesen Papyrus Brooklyn. Und dieser Papyrus Brooklyn berichtet von 48 Ausländern und deren Berufen. Auf dieser Liste gibt es Köche, Tuchmacherinnen und so weiter. Und da gibt es eben auch diesen Begriff Heriper auf dieser Liste des Papyrus Brooklyn. Und Heriper bedeutet Hausdiener in einem Haushalt. Genau diese Arbeit. Also Familiendenkmäler zeigen, dass dieser Job gerade im Mittleren Reich sehr verbreitet war, später kaum noch. Und Josef wird so ein Heriper, Vers 2. Und später steigt Josef dann sogar zum Hausverwalter auf, Vers 4. Und das war auch ein ganz üblicher Titel im Mittleren Reich, also in deren Sprache hieß das Imi-Re-Per, also der Aufstieg zum Hausverwalter, findet sich auch auf dieser archäologisch gefundenen Liste wieder. Fantastisch. Und Gott schenkt dem Heiden Potiphar nun einen besonderen Segen durch den Boten Josef. Er setzt ihn in diese damals ganz üblichen Berufe ein. Und wir sehen, Gottes Leute sind eine Wohltat für ihre Umwelt, um Gottes Willen. Hier ist zunächst Potiphar, später wird es das ganze ägyptische Volk, das durch Josef gesegnet wird. Und dieser Segen erstreckt sich hier auch auf die äußeren schöpfungsbedingten Güter. Das sehen Sie in Vers 5. Ja, in allem, was er hatte, zu Hause und sogar auf dem Felde. Also der Segen Abrahams betrifft hier auch das Äußere, nicht nur das Innere. Okay. Und Potiphar war klug, die darin für ihn liegende Chance zu erkennen. Wer Gottes Leute gut behandelt, hat in der Regel selber Segen davon. Und das gilt ja bis heute. Das gilt bis heute. Und das hatte Gott schon Josefs Urgroßvater versprochen, als er zu Abraham sagte in 1. Mose 12, ich will segnen, die dich segnen. Und verfluchen, die dich verfluchen. Aber ich will segnen, die dich segnen. Und genau das erfährt jetzt Potiphar. Und es ist interessant, die Formulierung, leicht ironisch in Vers 6, darum ließ er alles unter Josefs Händen, was er hatte, und kümmerte sich, da er ihn hatte, um nichts außer um das, was er aß und trank. Also nach dem Motto, nur gegessen und getrunken hat er noch selber und darauf offensichtlich auch gewissen Wert gelegt. Das beschreibt natürlich hier seine Privatangelegenheiten. Die beiden Männer werden bestimmt ernste Gespräche miteinander geführt haben. Potiphar dürfte interessiert daran gewesen sein, durch welchen Einfluss der junge Josef diesen Charakter bekommen hatte. Und diese außergewöhnlichen Fähigkeiten. Er war trotz der Verschleppung nicht verbittert. Das sah man ja. Er war trotz der Sklavensituation engagiert. Er tat nicht nur Dienst nach Vorschrift dort in dieser Fremde. Und schauen Sie hin, Vers 3 sagt ausdrücklich, dass Potiphar irgendwie den Zusammenhang erkannte, der zwischen Josefs Arbeit und seinem Glauben bzw. seinem Gott bestand. Das sehen Sie in Vers 3. Und sein Herr, also der Potiphar, sah, dass der Herr mit ihm war. Das sah der irgendwie. Denn alles, was er tat, das ließ der Herr in seiner Hand glücken. Kann man das auch unserer Arbeit absehen und ansehen? Überhaupt der Art und Weise, wie wir in dieser Welt auftreten, wie wir uns in dieser Welt bewegen. Und sei es beim Einkaufen im Edeka-Markt, kann man uns das ansehen? Professor John Lennox, der Mathematiker, erzählt mal von einem Arzt, dem er begegnet war. Der kam aus einer wohlhabenden jüdischen Familie, baute sich gerade eine vielversprechende Karriere auf. In seinem Team war eine Krankenschwester, die ihm besonders auffiel. Die war auch im größten Stress, meistens fröhlich, sie fluchte nie. Sie verlor nicht die Selbstbeherrschung und sie stützte ihn mit einem selbstlosen Eifer. Auch die anderen Mitarbeiter waren nicht schlecht, aber diese Frau war irgendwie anders, was er sich nicht erklären konnte. Und eines Tages fragte er einfach, was ist so anders an Ihnen? Und ihre Antwort bestand in einem Wort. Jesus, Jesus. Und nun wollte der Arzt wissen, was es damit auf sich hatte, weil er das nicht einordnen konnte. Er kaufte sich eine Bibel, um etwas über diesen Jesus herauszufinden. Er las die Evangelien und dadurch fand der Mediziner selbst zum lebendigen Glauben an Jesus, weil er merkte, das ist nicht nur eine Person der Vergangenheit, sondern er lebt, er ist auferstanden, er ist für mich da, ich kann zu Jesus beten. Und er wurde Christ und das hatte Konsequenzen. Er verlor die Unterstützung seiner Verwandten, die hielten ihn für völlig übergeschnappt. Sie lehnten das ab, aber sein Vertrauen zu Jesus wuchs immer weiter und schließlich widmete sich der Arzt für die weitere Zeit seines Lebens der Aufgabe, Menschen in entlegenen Gebieten, wo kein Arzt da war, medizinische Versorgung zu bringen und die Botschaft von Jesus. Und der Auslöser von allem war die Krankenschwester gewesen, der man wie Josef abspürte, dass der Herr mit ihr war. Der Herr war mit ihr und ist mit dir. Und so wird Josefs Sklavendienst zu einer glänzenden Erfolgsgeschichte. Er erfährt Anerkennung, Wertschätzung, Hochachtung in der heidnischen Welt. Er macht völlig zu Recht große Karriere, nicht nur im Haushalt des Funktionärs, später sogar am Hof des Pharao, wie wir noch lesen werden. Und das alles mit ehrlicher Arbeit. Und vor allem mit Gottvertrauen. Nicht durch den Gebrauch breiter Ellenbogen, nicht durch krankhaften Ehrgeiz, nicht durch opportunistisches Anbiedern. Doch heute noch schenkt Gott manchmal seinen Leuten solche offenen Türen, wenn es seinem Plan entspricht. Auch heute noch. Er macht das. Und dann werden wir von der Welt verwöhnt. Dann staunen wir mit Psalm 127, den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Und hoffentlich ist uns in solchen Situationen klar, wie es auch dem Josef klar war, wer der Held der Geschichte ist. Neulich berichtete ein Kollege von einer Situation, in der er mutig und erfolgreich für seine Gemeinde agieren durfte. Und ich weiß, das war wirklich ehrlich gemeint, weil ich den kenne, was er an den Anfang dieses Berichts stellte. Er sagte von Anfang an, aber ihr müsst wissen, der Held der Geschichte ist Gott, nicht ich. Und genau so wird das auch hier deutlich. Und das hat Potiphar, Sie sehen das ja, ansatzweise verstanden. Der Held von Josefs Geschichte ist Gott, dass der Herr mit ihm war, dass der Herr das gelingen ließ. Das hat sich vermittelt. Aber so schön bleibt es nicht. Und was jetzt folgt? Tja, daran sehen wir, dass trotz allen Erfolgs und aller von Gott geöffneter Türen wir dieser Welt niemals naiv begegnen dürfen. Und wir uns in dieser Welt nie zu sehr zu Hause fühlen sollen, sondern wachsam bleiben müssen. Jetzt kommen die Verse 7 bis 12. Und es begab sich danach, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und sprach, lege dich zu mir. Er weigerte sich aber und sprach zu ihr, sieh, mein Herr kümmert sich, da er mich hat, um nichts, was im Haus ist und alles, was er hat, das hat er unter meine Hände getan. Er ist in diesem Haus nicht größer als ich und er hat mir nichts vorenthalten, außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Und sie bedrängte Josef mit solchen Worten täglich, und er gehorchte ihr nicht, dass er sich zu ihr legte und bei ihr wäre. Es begab sich eines Tages aber, dass Josef in das Haus ging, seine Arbeit zu tun, und kein Mensch vom Gesinde des Hauses war dabei. Und sie erwischte ihn bei seinem Kleid und sprach: Lege dich zu mir. Aber er ließ das Kleid in ihre Hand und floh und lief zum Hause hinaus. Das ist das Zweite, was uns als Gottesleuten seitens der Welt begegnet: Wir werden verführt. Wir werden nicht nur verwöhnt, sondern wir werden verführt. Und Potiphas Frau findet Gefallen an dem jungen Mann, der mit ca. 17 in ihren Haushalt gekommen war. Und sie unternimmt einen dreisten Annäherungsversuch. Helmut Frey, der Alttestamentler, hat diese Situation einmal so beschrieben: Mit der Gunst, also mit der Verwöhnung, kommt die Versuchung. Dem Hirtenjungen, der aus der Zisterne gezogen war, dem wäre das hier Berichtete nie begegnet. Aber dem Josef, der zu Amt und Ehren gekommen war, dem das Vertrauen des Ägypters alle Türen aufgeschlossen hat, dem Josef, der zum Mann herangewachsen war, dem naht die Versuchung in ihrer ganzen Gewalt und bricht wie Gewitterspannung ein in den Frieden seines ganz von Güte umschlossenen Weges. Zitat Ende. Die Versuchung bricht wie Gewitterspannung in sein Leben ein. Und wir werden daran erinnert, wie im Kapitel vorher sein Bruder Juda einer wesentlich geringeren Versuchung, wenn man das überhaupt so nennen mag, eben nicht widerstanden hat. Einer Frau, die am Wegesrand wartete und von der er selbst meinte, sie sei eine Prostituierte. Dem hat er nicht widerstanden. Und hier war ja die Situation viel diffiziler. Zumal Potiphas Frau ihren Angriff auf die Integrität des jungen Mannes ja ganz offensichtlich strategisch aufbaute. In Vers 7 kommt der erste Anlauf. Sie warf ihre Augen auf ihn und sagt: Lege dich zu mir. Und Josef weist das entschieden und brüst zurück. Das ist wie eine Fallstudie, wie der Teufel seine Versuchung oftmals anlegt. Nächster Schritt, Vers 10. Und sie bedrängte Josef mit solchen Worten täglich. Also steht der Tropfen hüllt den Stein. Sie ist sehr hartnäckig, aber Josef beweist immer noch Charakter. Die zweite Stufe. Und die Schamlosigkeit der abgewiesenen Frau macht aber schließlich einen Überrumpelungsversuch. Und das ist Vers 11. Es begab sich aber eines Tages, dass Josef in das Haus ging, seine Arbeit zu tun, und kein Mensch vom Gesinde des Hauses war dabei. Und sie erwischte ihn bei seinem Kleid und sprach: Lege dich zu mir. Aber er ließ das Kleid in ihre Hand und floh. Also die Umstände scheinen ihr günstig an diesem Tag X. Jetzt wird diese Frau im wahrsten Sinne des Wortes übergriffig. Offensichtlich hat Josef nicht damit gerechnet, war ein Stück weit unvorsichtig. Und jetzt ist er nur eine Handbreit von der Katastrophe entfernt. Was hätte wohl sein Bruder Juda in dieser Situation gedacht und getan? Und das erinnert an die biblische Warnung, wie wir sie etwa in Sprüche 5 lesen, wo Gottes Wort sagt: Denn die Lippen der fremden Frau sind süß wie Honigseim und ihre Kehle ist glatter als Öl. Hernach aber ist sie bitter wie Wermut und scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Sprüche 5, Vers 3. Und in Sprüche 6 heißt es dann in Vers 25 und 26: Lass dich nach ihrer Schönheit nicht gelüsten in deinem Herzen, und lass dich nicht fangen durch ihre Augenlider. Denn eine Hure bringt einen nur ums Brot, aber eines anderen Ehefrau um das kostbare Leben. So die Warnung aus Sprüche 6. Gottes Wort kennt den Menschen sehr genau. Und warum bewahrt nun Josef in dieser aufgewühlten Situation trotzdem einen einigermaßen klaren Kopf? Das sehen wir hier in Vers 8 und 9. Er weigerte sich aber, Vers 8, und sprach zu ihr: Mein Herr kümmert sich, da er mich hat, um nichts, was im Haus ist. Alles, was er hat, hat er unter meine Hände getan. Er ist in diesem Hause nicht größer als ich, und er hat mir nichts vorenthalten, außer dir, weil du seine Frau bist. Zu dem Zeitpunkt hatte Gott dem Mose die 10 Gebote ja noch nicht gegeben. Das kam erst einige hundert Jahre später. Aber Josefs Lehrmeister hatten die Lektion der Schöpfungsordnung in ihren Anfängen immerhin schon längst gelernt, die Gott auch dem Adam offenbart hat, dass nämlich Ehebruch schwere Schuld bedeutet. Schwere Schuld dem Partner gegenüber, aber schwere Schuld vor allem und zuerst dem Schöpfer gegenüber. Juda hatte das auch gehört, aber an dessen Gewissen war es völlig abgeprallt. Und hier liegt der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Brüdern. Josef nimmt Gott ernst. Josef nimmt im Unterschied zu Juda Gott ernst. Und das predigt er in diesen Minuten der Versuchung Das predigt er geradezu in diesen Minuten der Versuchung sogar dieser schamlosen Frau gegenüber. Schauen Sie, was er ihr sagt am Ende von Vers 9. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Das ist das Entscheidende. Er sagt, es wäre in erster Linie eine Sünde gegen Gott, aber auch gegen dich und hier und auch gegen deinen Mann. Und hier sehen wir, woher Josef sein Rückgrat hat und in der Folge auch seine praktische Widerstandsfähigkeit, weil er das vor Augen hat, was Juda verdrängte, vergaß oder vielleicht sogar verleugnete. Wir stehen mit unserem Leben vor Gott, ob wir das wissen oder nicht, ob wir das wollen oder nicht. Ihr Lieben, das ist eine Tatsache. Und vielleicht fand er die Frau sogar ganz hübsch, obwohl ihre primitive Zudringlichkeit ihn sich auch angewidert hat. Aber auf der Ebene wurde es nicht entschieden, sondern es war letztlich eine Sache zwischen Josef und seinem Gott. Wie reagierst du auf Versuchung? Das betrifft ja nicht nur die Sexualität. Das betrifft alle Bereiche unseres Lebens. Geld, Umgang mit Wahrheit, Rücksichtnahme, wenn wir keine Lust mehr haben. Also überall, wo es um Integrität geht. Was machst du da? Wie reagierst du? Willst du dich auf deine eigene moralische Stärke verlassen? Auf deinen Sinn für Anstand und Ästhetik? Verlässt du dich auf deine Unangreifbarkeit? Willst du für dich selbst die Hand ins Feuer legen? Das wäre mir zu riskant. Am Ende kann uns nur Gott selbst vor uns selbst beschützen. Und dass wir in jeder Sekunde vor ihm sind. Das gilt im Großen wie im Kleinen. Da war ein junger Mann, Anfang 20. Er hatte seine Ausbildung als Elektriker abgeschlossen. Das ist meines Wissens wirklich so passiert. Und nach wenigen Wochen auf seiner ersten Stelle wurde er zum Chef zitiert. Die hatten in neuen Häusern die Elektrik verlegt. Der Chef fuhr ihn an, weil er weniger Häuser verkabelt hatte in dieser Zeit als seine Arbeitskollegen. Und der junge Mann antwortet: Es tut mir leid, ich habe wirklich alles versucht, aber ich konnte nicht schneller arbeiten, weil wegen der Vermeidung von Brandgefahr die Fußböden, also die Verlegung dessen unter den Fußböden besonders schwierig ist. Das muss besonders vorsichtig gemacht werden, um Brandgefahr zu vermeiden. Und darauf reagierte sein Chef sehr wütend und sagte: Wer sieht schon unter die Holzdielen? Und der junge Mann antwortete: Post, wenn mein Herr tut es. Und darauf wurde er sofort entlassen. Aber sein Herr, der Herr Jesus, der sorgte wirklich dafür, dass er dann rechtzeitig eine neue Anstellung bekam. Verstehen Sie? Der hatte das genauso kapiert wie Josef. Wir stehen in jeder Sekunde vor Gott. Mein Herr tut es. Er sieht es. Und auch dieser junge Mann verdankte sein Rückgrat genau dieser Quelle. Genau diesem Wissen, was wir hier in Vers 9 finden. Wie sollte ich so ein großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Ich lebe vor Gott. Und das hat Josef hier gerettet. Gott hat Josef hier gerettet. Und Josef hat das Klügste getan, was ihm in dieser Situation noch blieb. Er hat die Beine in die Hand genommen und ist geflüchtet. Man merkt richtig, wie er sich hier losreißt, Vers 12. Sie erwischte ihn bei seinem Kleid und sprach: Lege dich zu mir. Aber er ließ das Kleid in ihrer Hand und floh zum Haus hinaus. Und wissen Sie, das Wort, das hier für fliehen steht, das hebräische Wort, das wird in 4. Mose 35 dafür gebraucht, dass jemand aus Todesgefahr flüchtet. Das war ein wirkliches Flüchten. Raus hier, so schnell wie möglich. Ein anderer berühmter Mann der Bibel hat in der Stunde der Versuchung leider nicht so reagiert. Und Sie wissen, wen ich meine, David. David hat nicht so reagiert. Als er den Ehebruch mit Bathseba durchzog und es anschließend noch so arrangierte, ohne selbst Hand anzulegen, dass ihr Mann ums Leben kam. David hat es durchgezogen. David ist nicht geflüchtet. Und David ist der Trost für den, der seine Niederlage schon hinter sich hat. David ist der Trost für den, der seine Niederlage schon hinter sich hat und der zurückblickt. Und sich schämt und sich fragt, ob ihm Gott noch eine Chance gibt. Und die Antwort lautet ja. Gott gibt dir noch eine Chance durch Schuldbekenntnis und Vergebung. Durch Schuldbekenntnis und Vergebung. Er gibt dir noch eine Chance. Aber an dem entscheidenden Punkt, und das finde ich so dramatisch, an dem entscheidenden Punkt sprechen David und Josef mit einer Stimme. Es gibt ja dieses große Bußgebet von David, Psalm 51. Wo er Gott alles hinlegt, seine Verzweiflung, seine Scham und wo er fleht um Vergebung. Und hören Sie, was David in diesem Gebet sagt, im Psalm 51, Vers 6. Da sagt er, Vers 5, ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Und dann sagt er in Vers 6, an dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Natürlich hatte er auch an Bathseba gesündigt. Natürlich hatte er auch an ihrem Mann Uriah gesündigt. Aber letztlich ist all das, was er Menschen angetan hat, eine Sünde vor dem heiligen Gott. Und er sagt hier in Vers 6 vom Psalm 51 genau das Gleiche, was Josef in Vers 9 unseres Textes sagt. An dir allein habe ich gesündigt. Das haben sie beide verstanden. Schauen Sie, und weil das so ist, weil wir allein an Gott sündigen, wenn wir sündigen, ist Gott auch der Einzige, der unsere Schuld vergeben kann. Wir können sie uns nicht selbst vergeben. Es hilft uns auch nichts, dass der, an dem wir schuldig geworden sind, sagt, okay, ich bin nicht mehr böse. Nur Gott kann vergeben. An dir allein habe ich gesündigt. Wie könnte ich eine so große Sünde vor Gott tun? Und darum konnte nur Gott das Problem lösen. Darum hat Gott schließlich seinen eigenen Sohn in die Welt geschickt, damit es möglich wird, uns zu vergeben. Weil er der Einzige ist, der das kann. Und deswegen musste Jesus kommen, weil wir den brauchten, der unsere Schuld auf sich nimmt. Der für uns getroffen wird, der für uns sühnt, der für uns die Strafe trägt, für uns, deren Leben schon längst verwirkt wäre. Und schauen Sie, das ist die zweite Herausforderung, die uns in dieser Welt begegnet. Wir werden verwöhnt und wir werden verführt. Und manchmal macht das Verwöhntwerden, also unser Erfolg, unser Beliebtsein, manchmal macht das Verwöhntwerden uns gerade reif dafür, die Verführung zu unterschätzen oder der Verführung zu unterliegen. Am Schluss unseres Kapitels erfährt Josef noch ein drittes, was uns seitens der Welt widerfahren kann und was wir noch kurz uns anschauen wollen. Verwöhnt, verführt und das dritte, was dann folgt, verdammt. Er wird verdammt, obwohl er sich völlig integer verhalten hat. Schauen wir die letzten Verse ab 13, das geht jetzt ziemlich schnell. Als sie nun sah, dass er sein Kleid in ihrer Hand ließ und hinausfloh, rief sie das Gesinde ihres Hauses und sprach zu ihnen: Seht, er hat uns den hebräischen Mann hergebracht, also er ist ihr Mann, dass er seinen Mutwillen mit uns treibe. Er kam zu mir rein und wollte sich zu mir legen, aber ich rief mit lauter Stimme. Und als er es hörte, dass ich ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Kleid bei mir und floh hinaus und lief hinaus. Und sie legte sein Kleid neben sich, bis sein Herr, also Potiphar, heimkam und sagte ihm eben dieselben Worte und sprach: Der hebräische Knecht, den du uns hergebracht hast, er kam mir zu mir rein und wollte seinen Mutwillen mit mir treiben. Aber als ich ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Kleid bei mir und floh hinaus. Als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie ihm sagte und sprach, so hat dein Knecht an mir getan, wurde er sehr zornig. Da nahm ihn sein Herr und legte ihn ins Gefängnis, in dem des Königs Gefangene waren. Und er lag allda im Gefängnis. Wir werden verdammt. Josef wird eben nicht verurteilt, weil er sich unrecht verhalten hätte, sondern im Gegenteil, er wird verurteilt, gerade weil er auch in seinem Handeln in der Welt Gott treu geblieben ist. Dafür wird er verurteilt. Ja, hätte er die Gunst seiner Chefin nicht verspielen wollen, hätte er in dieser Hinsicht seinem wahren Chef, nämlich Gott, die Treue aufkündigen müssen. Er musste sich entscheiden. Und das ist die Frage an uns auch. Bin ich bereit, nur um Jesu Willen, natürlich in Anführungsstrichen, bin ich bereit, nur um Jesu Willen die Gunst der Welt aufs Spiel zu setzen? Auch mit unserem Arbeitskreis christliche Corona-Hilfe gewinnen wir ja nicht nur Gunst der Menschen. Es hat jetzt vor kurzem eine Veröffentlichung gegeben in der Zeitschrift für Religion und Weltanschauung, also das ist der Materialdienst der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, EZW. Das ist ein Arbeitszweig der Evangelischen Landeskirchen, der EKD. Hat es einen Artikel gegeben über unsere Arbeit, des Arbeitskreises Christliche Corona-Hilfe. Und man versucht dort, unser ethisches Anliegen zu framen zu einer politischen Position und diese politische Position in die Nähe zu rechtsextremen Gedankengut zu bringen. Das wird suggeriert. Also, dass wir Kritik an Grundrechtseinschränkungen vorgenommen haben während der Corona-Zeit, dass wir den Gottesdienst verteidigen gegen staatliche Übergriffe, dass wir auch hinweisen auf das Entstehen einer Zivilreligion. Zivilreligion bedeutet, dass bestimmte politische Forderungen zu Dogmen gewissermaßen verbrämt werden, gegen die niemand etwas sagen darf, wenn er nicht böse sein will. Bestimmte Positionen zur Sexualethik, bestimmte Positionen zum Genderismus, eine bestimmte Sicht des Islam und so weiter. Zivilreligion, das heißt, politische Positionen werden zu Dogmen herum. Und dagegen haben wir uns gewehrt. Und dieser Artikel sieht in dem allen verschwörungstheoretische Motive, wie sie schreiben. Und diese verschwörungstheoretischen Motive seien anschlussfähig für Verschwörungstheorien. Und damit lauert im Hintergrund, das wird dort auch ausgesprochen, der Vorwurf gegen uns, der Vorwurf des Antisemitismus. Das ist wirklich ungeheuerlich und gerade bekennende Christen stehen ja nun sehr, sehr deutlich an der Seite Israels. Wir stehen auch in dieser Tradition ja auch der bekennenden Kirchen. Denken Sie an Dietrich Bonhoeffer, der gesagt hat, nur der darf gregorianisch singen, der auch für die Juden schreit. Es ist ungeheuerlich. Und wir prüfen zurzeit, ob es sinnvolles Rechtsmittel gegen diese unwahre, verlogene Behauptung einzulegen. Und dieser Vorwurf ist umso absurder, wenn man sieht, was auf deutschen Straßen sich als wirklicher Antisemitismus zeigt in diesen Tagen. Bin ich bereit, um Jesu Willen die Gunst aufs Spiel zu setzen, die Gunst bestimmter Institutionen, die Gunst weiter Teile der Gesellschaft? Der Apostel Petrus hat das den Christen auch geschrieben. In 1. Petrus 4, Vers 14, da sagt er, selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Niemand aber unter euch leidet als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Wir werden verdammt. Und Josefs Fall zeigt eben auch, moralische Integrität schützt nicht vor Verunglimpfung oder gesellschaftlicher Ächtung. Im Gegenteil. Und trotzdem durfte Josef jetzt nicht mitspielen. Trotzdem musste er aus Treue zu Gott dagegenhalten. Eindeutig, ohne Kompromisse, auch auf die Gefahr hin, dass er sich die Hausherren damit zum Feind machen würde. Und schauen wir zum Schluss die Frau des Potiphar. Ich meine, das wundert uns angesichts ihres bisherigen Verhaltens nicht, mit welcher Perfidie sie ihre Schuld jetzt verschleiert und ihre Dienerschaft täuscht. Ja, sie sagt, dieser Hebräer, den mein Mann uns hier angebracht hat, da merkt man auch antisemitische Anklänge in ihren Äußerungen. Und dann gleichzeitig ja die Beschuldigung des eigenen Ehemannes gegenüber seinen Angestellten. Der hier, der Alte, der hat ihn hier herangebracht. Das ist ein weiterer Beweis ihrer Treu- und Charakterlosigkeit. Und als der Potiphar dann schließlich nach Hause kommt, legt sie ihm gegenüber nochmal nach. In Vers 16 zeigt auf dieses Kleid, als sein Herr heimkam und sagt zu ihm eben dieselben Worte, dieser hebräische Knecht, den du uns hergebracht hast. Er kam zu mir rein und wollte seinen Mutwillen mit mir treiben. Ja? Und sie will sich reinwaschen, sie will ihren Mann demütigen, aber gleichzeitig zum Zorn reizen. Und ja, sie kombiniert ihre Lügengeschichte womit? Mit einem vermeintlichen Indiz. Guck dir doch sein Obergewand an. Das ist das Beweisstück. Die Indizien scheinen gegen Josef zu sprechen. Dabei übersieht Potiphar, dass Indizien immer gedeutet werden müssen. Was für eine tragische Ironie. Wie Josefs Schicksal erneut mit einem Kleidungsstück verwoben wird. In der Heimat, da war es der Leibrock gewesen. Dieser Leibrock, den der Vater ihm geschenkt hatte, den die Brüder in das Ziegenblut getaucht hatten. Und mit dem Leibrock haben die Brüder dem Vater bewiesen, in Anführungsstrichen, Josef ist tot. Und jetzt ist es ein Obergewand. Und mit dem Obergewand beweist, in Anführungsstrichen, die untreue Ehefrau, dem Potiphar, Josef ist ein Ehebrecher. Und das hängt immer an einem Kleidungsstück. Und der Hausherr ordnet die logischen Konsequenzen an. Vers 19 bis 20, als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, so hat dein Knecht an mir getan, wurde er sehr zornig, dann nahm ihn sein Herr, legte ihn ins Gefängnis, in dem des Königs Gefangene waren und er lag all da im Gefängnis. Gefängnis, das Wort, da steht wörtlich Festung, es war eine Festung, die als Gefängnis genutzt wurde. Aber, zum Schluss, Potiphar greift nicht zur Todesstrafe. Was wohl nach damaliger Rechtslage denkbar gewesen wäre. Wir wissen nicht, was Potiphar daran hindert, zur Todesstrafe hier zu greifen. Vielleicht, weil der Ehebruch nicht vollzogen worden war. Oder vielleicht war er sich seiner eigenen Frau doch nicht ganz sicher. Vielleicht ahnte er die Intrige. Vielleicht hatte er Angst vor dem starken Gott Josefs. Und bestimmt hat Josef auf seine Unschuld gepocht. Bestimmt hat Josef gesagt, nein, ich habe es nicht getan. Ich habe es nicht im Entferntesten darauf angelegt. Ich habe es unterbunden. Aber er hat keine Chance, das zu beweisen. Es gibt keine Zeugen. Es steht nur Aussage gegen Aussage. Und will Potiphar sein Gesicht wahren, muss er zu seiner Frau halten. Es gibt für Josef kein Rechtssystem. Es gibt keinen Anwalt. Es gibt keine Beschwerdestelle, an die er sich wenden könnte. Das ist menschliche Ohnmacht. Aber es ist nicht das letzte Wort in diesem Kapitel. Und jetzt sehen Sie, wie es ausgeht. Vers 21. Aber der Herr war mit ihm und neigte die Herzen zu ihm und ließ ihn Gnade finden vor dem Amtmann über das Gefängnis, sodass er ihm alle Gefangenen im Gefängnis unter seine Hand gab. Jetzt wieder von vorn los. Und alles, was dort geschah, durch ihn geschehen musste. Der Amtmann über das Gefängnis kümmerte sich um nichts, denn der Herr war mit Josef. Und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Was für ein großartiger Beweis. Josef ist menschlich gesprochen ganz unten angekommen. So hat es den Anschein, nach menschlichem Ermessen. Ja? So steil sein Aufstieg war, so brutal sein Fall. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass er von Gott auch nur eine Sekunde lang verlassen worden wäre. Und darum führt Vers 21 sofort an, nachdem es heißt, er saß im Gefängnis, aber der Herr war mit ihm. Und er neigte ihm die Herzen zu. Und in Vers 23 nochmal, denn der Herr war mit ihm. Dir kann Übles widerfahren. Dir kann Übles widerfahren. Dir können viele Pläne zerbrechen. Du kannst übelster Gemeinheiten beschuldigt werden. Du kannst schlimme Misserfolge erleiden. Aber das heißt noch lange nicht, dass du von Gott verlassen wärst. Schau, wenn nun der Bruder Josefs, also der Jude aus Kapitel 38, wenn der davon erfahren hätte, dann hätte der sich möglicherweise schadenfroh die Hände gerieben und hätte gesagt, ja, ja, dieses fromme Brüderchen, ne? Das hat er nun von seiner Integrität. Da sieht er, wie weit man in dieser Welt damit kommt. Aber unser Text weiß es besser. Unser Text weiß es besser. Und darum hat Gott dafür gesorgt. Und ich bitte Sie, unterstreichen Sie, wenn Sie nach Hause kommen, das in Ihrer Bibel mit einem dicken roten Stift. Gott hat dafür gesorgt, dass dieser Schlüsselsatz viermal vorkommt in diesem Text. Zweimal am Anfang und zweimal am Schluss. In Vers 2 und in Vers 3. Und der Herr war mit Josef. Vers 3. Der andere Herr sah, dass der Herr mit ihm war. Vers 21. Aber der Herr war mit ihm und neigt die Herzen ihm zu. Und schließlich nochmal Vers 23. Denn der Herr war mit Josef. Und was er tat dazu, gab der Herr Josef Glück. Das ist der entscheidende Satz. Der Herr war mit Josef. Und das ist am Ende das Einzige, was zählt, auch bei uns. Wenn die Welt uns verwöhnt, wenn die Dinge aufzugehen scheinen, dann verlassen wir uns weder auf die Welt noch auf uns selbst. Sondern wissen wir, wem wir es verdanken. Wir wissen, wer der Held der Geschichte ist. Der Herr war mit Josef. Und wenn die Welt uns verführen will zur Sünde, wenn sie uns täuscht, wenn sie uns einflüstert, ist doch nicht so schlimm, kriegt doch keiner mit, dann wissen wir, zu wem wir flüchten können. Und dann wissen wir, dass es keinen Quadratzentimeter auf dieser Welt gibt, wo er uns nicht hören würde. Der Herr war mit Josef. Und wenn die Welt uns verdammt, weil wir aus Treue zu unserem Herrn nicht nach ihrer Pfeife tanzen, weil wir zu den Forderungen der Welt Nein sagen und zu Gottes Auftrag Ja. Und wenn wir dann unsere Ohnmacht spüren, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gottes Macht tausendmal stärker ist. Der Herr war mit Josef. Und darum war das das Lebensmotto von John Wesley, der viele Widerstände zu ertragen hatte als einer der großen Evangelisten des 18. Jahrhunderts und der immer wieder fröhlich sein Lebensmotto zitierte, das Beste ist, Gott ist mit uns. Das Beste ist, Gott ist mit uns. Und wenn hier einer sitzt und denkt, ich würde das ja gerne glauben, ich würde das ja für mein eigenes Leben so gerne in Anspruch nehmen. Aber woher kann ich wissen? Woher kann ich wissen, dass das nicht nur für Josef gilt? Oder für John Wesley? Sondern dass es auch für mich gilt. Wenn du so fragst, woher kann ich wissen, dass das auch für mich gilt, dann gebe ich dir heute die gleiche Antwort, die die Krankenschwester dem Arzt gab, als er sie fragte, was denn in ihrem Leben den großen Unterschied ausmachte. Und ihre Antwort lautete, Jesus. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du uns Gott so nahe gebracht hast, dass in dir Gottes eigener Sohn, Gott selbst, zu uns kam. Herr, und dass wir wissen dürfen, wenn wir zu dir kommen und uns zu dir flüchten, Gott ist mit uns. Danke, Herr Jesus Christus, dass du wirklich jeden einlädst und aufforderst, umzukehren zu dir, Schuld abzuladen bei dir und dass du alles getan hast, um uns zu retten. Herr, du weißt, wo wir verwöhnt werden von der Welt, verführt werden, verdammt werden. Danke, dass du immer stärker bist. Und so lass uns flüchten unter deinen Schutzschirm und dich ehren und anbeten. Du dreieiniger Gott, dir soll unser Leben gehören. Amen.